Hi, das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein. Ein warmes Essen, Spielzeug, Bücher. Für viele Kinder ist das ein Luxus, den sich ihre Eltern nicht leisten können. Mehr als 1 Million Kinder in Deutschland sind von Armut betroffen. Svenja Haushöher hat als Kind selbst erlebt, was es heißt, arm zu sein. Heute leitet sie die Kindervesperkirche in Mannheim, die finanziell benachteiligte Kinder unterstützt. Was Kinderarmut konkret bedeutet und wie den Kindern geholfen werden kann, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Willkommen, Svenja. Die Vesperkirchen für Erwachsene, die sind im Ländle bekannt. Von der Kindervesperkirche haben vermutlich viele noch nichts gehört. Was ist das, die Kindervesperkirche?
Die Kindervesperkirche ist eine Initiative der Stadt, nein, der evangelischen Kirche in Mannheim, die seit 2008 darauf aufmerksam machen möchte, dass Kinderarmut ein sehr bedeutendes Thema ist und auch was ist, was im Prinzip ganz Deutschland betrifft und wo politisch einfach was gemacht werden sollte. Genau, bei der Kindervesperkirche ist es so, dass wir in den ersten zwei Dezemberwochen, also wir starten am Montag nach dem 1. Dezember, ersten Advent. Da kommen ungefähr 150 Kinder pro Tag zu mir in die Kirche, haben da einfach einen schönen Tag gemeinsam. Es gibt ein warmes Mittagessen, es gibt ein gutes Bastelprogramm. Für viele Kinder ist es die Chance, mal ein Weihnachtsgeschenk für die Eltern zu basteln. Das ist sonst nicht möglich. Wir haben einen Kerzenziehstand, wo wir echte Bienenwachskerzen ziehen mit den Kindern. Wir haben einen Raum voller Lego, wo die Kinder einfach nach Lust und Laune Lego bauen und spielen können. Wir haben eine Kooperation mit der Stadtbücherei in Mannheim, wo Vorlesepaten vor Ort sind, die mit den Kindern lesen. Es hat sich so entwickelt, es fing an mit nur Vorlesen. Inzwischen ist es so, dass die Kinder total gerne selber mit den Vorlesepaten lesen oder auch mal ein Wimmelbuch angucken. Und dank großartiger Buchspenden können wir auch jedem Kind ein Buch schenken zum Abschied. Genau, und das ist so der grobe Inhalt.
Klingt nach zwei hervorragenden Dezemberwochen jedes Jahr. Wie reagieren denn die Kinder, die zu euch kommen?
Für viele Kinder ist das ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen und so soll es auch sein. Die Kinder kommen und haben einfach einen guten Tag mit uns zusammen. Wir sind viele, viele Ehrenamtliche und ich eben als Hauptamtliche dabei. Und wir wollen einfach die Kinder sehen, so wie sie sind und sie ein Stück begleiten durch den Tag und ihnen einfach ermöglichen, befreit Kind zu sein. Für viele Kinder ist es zu Hause eben nicht so und in der Schule ist Leistungsdruck und da müssen sie eben was tun und bei uns dürfen sie einfach das tun, worauf sie Lust haben.
Die Kindervesperkirche, die ist Teil von der Jugendkirche. Also in der Jugendkirche bekommen Kinder und Jugendliche auch ganzjährige Unterstützung bei euch. Wie sieht denn die genau aus, die ganzjährige Unterstützung?
Genau, die Kindervesperkirche ist im Prinzip unser Wink an die Politik, dass wir eben sagen, liebe Leute, es gibt Kinderarmut und ihr müsst jetzt langsam mal was tun. Es können nicht immer nur andere was tun, sondern auf der politischen Ebene muss was passieren. Das ist eben so das, was diese Kindervesperkirche im Dezember ausmacht. Das ist dieser große Wink an die Politik. Unterjährig sind wir zum Beispiel mit dem Mittwochstisch da. Jeden Mittwoch kommen zu mir in die Kirche zwischen 30 und 50 Kinder und bekommen ein warmes Mittagessen und auch ein kleines Bastelprogramm. Wir helfen bei den Hausaufgaben und wir sind einfach da. Die Kinder kennen uns und wissen auch, dass sie zu uns kommen können, wenn sie eben Hilfe benötigen. Dann haben wir auch aus der Kindervesperkirche heraus ein Zeltlager entwickelt, zusammen mit den Adlern Mannheim, die uns da großartig unterstützen und die auch dafür sorgen, dass die Kinder mal zu einem Eishockeytraining können und so. Das findet in den Sommerferien statt. Da ist genau, 2 Wochen Zeltlager. Und dann ist auch aus der Kindervesperkirche heraus noch das Kinderkaufhaus entstanden. Das ist ein Second-Hand-Laden für Kinder, Kleidung und Spielsachen und auch Schulsachen, Schulranzen, alles, was das Kinderherz begehrt im Prinzip, für sehr, sehr wenig Geld. Aber wichtig dabei ist, da kann jeder einkaufen. Also ich bringe da auch unsere alten Sachen hin und nehme neue mit. Mhm. Da wird nicht drauf geguckt, wer darf und wer darf nicht. Kein Berechtigungsschein, sondern da kann jeder einkaufen. Genau, und dann gibt's noch das Begleitpaar. Da geht es darum, dass Kindern Erwachsene an die Seite gestellt werden, die mit ihnen mal was unternehmen oder Hausaufgaben machen oder einfach die Familie unterstützen.
Also jede Menge geboten bei euch. Aus welchen Familienverhältnissen kommen denn die Kinder, die von euch unterstützt werden?
Ganz unterschiedlich. Viele Alleinerziehende, gerade Mütter, das ist auch die Gruppe von Kindern, die am Armutsbetroffenen sind, wo einfach keine Zeit da ist, weil die alleinerziehende Person eben viel arbeitet, um die Familie über Wasser zu halten. Und teilweise auch aus Familien, wo Arbeitslosigkeit herrscht, viel aus Familien, die zugezogen sind, aber der überwiegende Teil sind tatsächlich Alleinerziehende.
Du hast es gerade schon anklingen lassen. Viele denken da ja auch an Familien mit Migrationshintergrund. Ist das ein Vorurteil oder beobachtest du das auch, dass viele von den Kindern, die zu euch kommen, aus Familien eben stammen, die hier nach Deutschland emigriert sind?
Das ist größtenteils ein Vorurteil. Es ist eine Gruppe natürlich, die von Armut betroffen ist, aber ein genauso großer Teil sind eben Menschen, die arbeiten, wo aber das Einkommen nicht hoch genug ist, dass die Familie davon wirklich gut leben kann. Und wichtig ist noch bei der Kinderfestbarkirche im Dezember, da kommen angemeldete Schulklassen. Also da kommen die Kinder in ihrer ganzen Schulklasse, damit wir eben keine Stigmatisierung haben, sondern dass da einfach klar ist, da kommt die ganze Klasse und alle haben zusammen einen guten Tag.
Lass uns mal über Kinderarmut sprechen. Das Kinderhilfswerk UNICEF sagt, über 1 Million Kinder erleben materielle und soziale Entbehrungen in Deutschland. Das ist eine unglaublich hohe Zahl für so ein reiches Land wie Deutschland. Wie ist das bei uns möglich, dass das so viele Kinder betrifft, dass sie von Armut betroffen sind?
Es ist ein Riesendilemma, denn das ist ja die Spirale, in der wir uns befinden. Denn Kinder aus armutsbelasteten Familien werden, auch wenn wir immer wieder hören, du kannst alles werden, was du willst, es ist nicht so. Es ist einfach nicht so. Kinder aus armutsbelasteten Familien werden später höchstwahrscheinlich auch Familien, die armutsbelastet sind, haben. Das ist einfach statistisch so und das können wir überall beobachten. Das beobachte ich und da kommen wir so nicht raus. Es ist ein Riesendrama, dass es so ist in Deutschland. Die Löhne für viele Berufe sind viel zu gering. Die sind nicht danach bemessen, was die Lebenshaltung kostet in Deutschland. Und gerade arme Menschen landen in genau diesen Jobs und haben dann einfach am Ende nicht genug Geld auf dem Konto, um ihren Alltag zu stemmen.
Laut dem Teilhabeatlas des Berlin-Instituts sind in Deutschland vor allem Kinder, die in Städten leben, armutsgefährdet. Zum Beispiel auch eben in Mannheim. In Mannheim ist das fast 1 von 5 Kindern, ist armutsgefährdet. Warum ist es ein städtisches Phänomen?
In Mannheim gibt es Stadtteile, da ist jedes zweite Kind von Armut betroffen. Also da reden wir davon, dass das Einkommen unter 1.000 Euro liegt. Mhm. Und das ist ein städtisches Phänomen, weil natürlich Städte Ballungszentren sind. Das heißt, viele Menschen leben auf wenig Raum. Deswegen fällt es in den Städten mehr auf. Außerdem sind die Lebenshaltungskosten in Städten viel, viel höher. Also eine Wohnung in Mannheim kostet im Vergleich zu derselben Wohnung irgendwo auf dem Land ein Vielfaches mehr und ist für Menschen nicht so erschwinglich. Gleichzeitig wird sich aber erhofft, in der Stadt einen besseren Job zu bekommen. Und das ist dann auch wieder eine Abwärtsspirale. Und gleichzeitig ist es aber auch so, auf dem Land gibt es nahezu genauso viel Kinderarmut. Nur da ist es halt besser zu überspielen, weil die Netzwerke ganz anders sind. Die Netzwerke sind viel besser und es ist vielleicht Familie in der Nähe und man kann sich unterstützen und Nachbarn unterstützen. Und das ist in den Städten einfach nicht so vorhanden.
Aber wann spricht man denn von Armutsgefährdung?
Genau, also der, da muss ich kurz ausholen, man geht vom Medianeinkommen aus. Das ist quasi, dass wenn man alle Einkommen auf einen Tisch legen würde und die sortieren würde nach der Größe und dann genau in der Mitte einen Cut machen würde, dann hat man das mittlere Einkommen, das liegt bei 2.000 Euro in Deutschland aktuell. Mhm. Und 50% der Menschen verdienen da drunter und 50% der Menschen verdienen da drüber. Und von Armut spricht man oder von Armutsgefährdung spricht man, wenn 60% von diesem Medianeinkommen vorhanden sind. Das wäre in unserem Fall 1.200 Euro. Also wenn 1.200 Euro verdient werden, dann ist eine Armutsgefährdung vorhanden. Andere Quellen sprechen von so 1.300, 1.400, aber das ist so der ungefähre Richtwert, an dem wir uns orientieren. Da geht es um einen alleinerziehenden Menschen mit einem Kind. Wenn wir von 2 Erwachsenen und 2 Kindern sprechen, sind wir bei 2.750 Euro.
Okay. Dass Armut grundsätzlich jeden treffen kann, das hast du selber auch erlebt. Du hast die Erfahrung gemacht, du hast mit deiner Mutter in einer Sozialwohnung gelebt, als sich deine Eltern getrennt haben. Wie kam es zu dieser Situation?
Ja, meine Eltern haben sich getrennt und dann musste eben schnell für uns Wohnraum her und dann geht man eben über das Sozialamt und bekommt dann eine Sozialwohnung zugewiesen. Meine Mutter hat dann sehr schnell angefangen zu arbeiten und hat so dann uns auch über Wasser halten können und wir konnten dann nach einem Jahr auch umziehen. Das war in meinem 6. Lebensjahr, also das ist schon verhältnismäßig lange her. Und was ich spannend finde an der Sache ist, dass es aus dieser Zeit überhaupt keine Fotos gibt von uns. Also da ist einfach diese Zeit wird quasi komplett unter den Tisch gekehrt. Und ich erinnere mich auch nicht mehr dran, dass wir da Geburtstag gefeiert haben oder so, sondern das war irgendwie so dieses eine Jahr, das halt schwierig war. Wobei meine Mutter immer dafür gesorgt hat, dass wir als Kinder das nicht so mitbekommen, dass wir da einfach trotzdem auf einem guten Weg sein können.
Ja. Wie hat sich denn das Leben für dich dann verändert?
Naja, wir hatten ein eigenes Haus, wir hatten einen Swimmingpool, wir hatten einen Spielplatz im Garten, so wir waren eher eine gut situierte Familie in unserem Umfeld. Und dann sind wir aber auf die andere Straßenseite in eben so eine Sozialwohnung gezogen. Für mich war das erstmal gar nicht so schlimm, weil da haben meine Freunde auch gewohnt. Wir haben da ja in derselben Ecke gewohnt. Im Nachhinein ist es aber schon über die Straße hinweg einen Abstieg, den man schon merkt. Also das ist einfach so. Ich komme aus einem ganz kleinen Ort und das war so das Ghetto von diesem Ort. Und wer da wohnt, der war halt, gehörte zu den nicht so gut situierten Menschen. Und es war dann irgendwie allen klar, wir wohnen da jetzt auch.
An was hast du das denn gemerkt?
Am Umfeld, in der Schule, da war dann irgendwie, also es war nicht so, dass ich zu der Zeit dann gemobbt oder geärgert wurde, aber es war trotzdem einfach ein anderer Umgang schlussendlich. Und man hat sich dann doch eher mit den Kindern, die auch dort gewohnt haben, zusammengetan und nicht mehr so sehr mit der alten Clique.
Gab es denn Situationen, wo du dich ausgegrenzt gefühlt hast?
Ja.
Aus der alten Clique oder?
Ja, also später nochmal. Meine Mutter war dann in meinem 12. Lebensjahr nochmal arbeitslos und wir sind dann auch woanders hingezogen. Da musste ich mir dann alles neu aufbauen und ich kam dann in eine Schule, wo so Markenklamotten total wichtig waren und ich so ganz viele so richtig reiche Kinder in meiner Klasse hatte und für die war ich irgendwie, ich war sowieso schon das komische Landei und gleichzeitig aber dann auch diejenige, die keine Markenklamotten hatte und so. Und wo es dann extrem bei mir aufgefallen ist und mir auch selber aufgefallen ist, war, als wir zum Beispiel einen Taschenrechner brauchten, da bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, Mama, wir brauchen diesen Taschenrechner, aber du musst mir den nicht kaufen, ich habe ja einen anderen. Also ich habe dann die Verantwortung übernommen und habe selber gesagt, so, aber dieser Taschenrechner hat 40 Euro gekostet, das ist viel zu teuer, den brauche ich gar nicht. Ich kann das auch mit meinem anderen Taschenrechner so. Und ein halbes Jahr später sind wir auf Klassenfahrt gefahren und es war irgendwie klar, können wir uns das irgendwie leisten oder nicht? Und ich habe dann so versucht auch zu sagen, ja, ich muss da auch nicht unbedingt mit, aber meine Mutter wollte dann, dass ich mitgehe. Und dann hat sie eine Hilfe über die Schule beantragt und das waren 10 Euro. Das werde ich auch niemals vergessen, weil mit diesen 10 Euro, es waren 2 5-Euro-Scheine, winkte mir mein Klassenlehrer dann so mitten im Unterricht entgegen und hat mir die gegeben. Und das war für mich die Ausgrenzung schlechthin, weil ich musste ja meinen Klassenkameraden irgendwie erklären, warum dieser Lehrer mir 10 Euro gibt.
Hast du denen erklärt dann?
Ich habe irgendwie versucht, mich rauszureden und am Ende habe ich dann doch die Wahrheit gesagt, weil es hatte ja keinen Zweck, was sollte ich denn machen? Ja, aber das war wirklich so für mich ein ganz prägnantes Erlebnis, und 10 Euro ist nicht viel, also diese Klassenfahrt war teurer und das war aber die Unterstützung, die wir von der Schule bekommen haben und meine Mutter hat es dann wirklich so ganz beiseite gelegt, ganz wenig kleine Beträge, sodass ich dann eben mitfahren konnte.
Würdest du sagen, ach, im Nachhinein, ganz ehrlich, auf die 10 Euro dann lieber verzichten, als so eine Situation zu erleben?
Ja, aus Kindersicht, aus der Sicht einer 12-Jährigen auf jeden Fall. Das war mir so unangenehm und das war so peinlich und ich war so in Erklärungsnot, das würde ich jetzt nicht mehr wollen, dass sie das überhaupt beantragt. Ja. Dann hätte ich lieber gesagt, nimm mein Taschengeld oder so.
Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, dass deine Mutter dann versucht hat, Geld zur Seite zu legen, du mitfahren konntest. Wie hat denn deine Mutter generell versucht, dir trotzdem eine schöne Kindheit zu ermöglichen?
Uns oder mir hat es nie an Essen gefehlt, mir hat es nie so an Unterhaltungssachen gefehlt. Also es war schon, ich habe auch Spielzeuge bekommen und so, aber das erste Weihnachten zum Beispiel, als wir dann weggezogen waren, das war für mich schwierig, weil ich wusste, es kann eigentlich nicht viele Geschenke geben. Und dann ist meine Tante und mein Onkel, die sind dann da total reingesprungen und haben dann ein Paket geschickt und da waren dann ganz viele Sachen drin, da erinnere ich mich auch noch heute dran. Das war ein Puzzle mit einem Tiger, weil ich Tiger so gern mochte und so. Und also da hat halt die Familie dann sehr zusammengehalten und ja, es waren halt so Dinge wie Kino oder so, war einfach nicht möglich, weil das war viel zu teuer für uns. Und wenn man dann noch Popcorn will, was eh utopisch teuer ist, das war einfach für uns nicht drin und das ging nicht. Da wurde dann eben gesagt, das geht jetzt gerade nicht. Und ich habe das auch verstanden, aber blöd war es trotzdem.
Es wäre gerade meine Frage gewesen, war das schlimm für dich?
Ja klar, weil meine Klassenkameraden sind gegangen. Ich habe sowieso versucht, Anschluss zu kriegen. Also es war für mich so eine multiple blöde Situation. Aber es im Nachhinein war es schon aushaltbar. Also es war jetzt nicht so, dass ich deswegen jetzt doll ausgegrenzt wurde. Aber es wäre für mich leichter gewesen, wenn ich mit ins Kino hätte gehen können.
Absolut.
Und jetzt ein teurer Sport oder so wäre bei uns auch nicht drin gewesen. Also Reiten oder Tennis oder so, ja, wo man Equipment braucht, das wäre nicht drin gewesen.
Ja, du hast den Umzug vorhin schon angesprochen. Ihr seid nach Pinneberg bei Hamburg gezogen, weil es eben auf Borkum kein Gymnasium gab und deine Mutter dir das Gymnasium aber ermöglichen wollte. Ja. Was würdest du denn heute rückblickend sagen, wie wichtig war der Besuch von dem Gymnasium für dich?
Ich bin tatsächlich das lebendige Beispiel, dass man doch werden kann, was man möchte, weil ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie. Mein Vater ist Schreiner, meine Mutter ist Einzelhandelskauffrau gewesen. Aber meiner Mutter war es sehr wichtig, dass ich das Gymnasium besuchen kann, eben damit ich alle Chancen habe. Und ja, das hat mir natürlich ermöglicht, dass ich studieren konnte und dass ich dann eben einen anderen Weg wählen konnte.
Lass uns mal über die psychischen Folgen von Armut sprechen. Du hast es bei dir selber erlebt, aber du siehst es ja auch jeden Tag in deiner Arbeit bei den Kindern, die du betreust. Was sind denn typische psychische Folgen von Armut? Was beobachtest du da?
Na, die Kinder haben ein geringes Selbstwertgefühl, einfach weil sie durch ihre finanzielle Situation viele Dinge nicht tun können. Also zum Beispiel in einen Sportverein gehen, in Kino gehen, einen vernünftigen Lernort haben. Viele armutsbetroffene Familien wohnen auf engem Wohnraum zusammen. Das heißt, ein eigener Schreibtisch ist eigentlich selten da. Die Kinder machen, wenn sie ihre Hausaufgaben machen, sie am Küchentisch. Da ist es meistens laut, das heißt, konzentrieren ist nicht so gut möglich. Und dann kommen die Kinder in die Schule, kriegen gesagt, das hast du nicht richtig gemacht. Das macht die Kinder extrem runter und sorgt dafür, dass eben kein so guter Selbstwert da ist und dass die Kinder dann eben auch keine Motivation haben, das zu ändern, weil sie für sich selber dann halt sehen, ich kann das sowieso nicht.
Also geringer Selbstwert ist ein Thema.
Genau, ist ein Thema, aber auch Teilhabe. Also wir als Kinderfestbergkirche stehen wir für Gerechtigkeit und Teilhabe. Und Teilhabe ist bei uns ein ganz großes Thema. Also Fußballverein oder Mathematikarbeitshefte oder Fußballschuhe, Equipment für Sport. Wir helfen da auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch direkt. Ja. Einfach damit die Kinder überhaupt da mitmachen können, wo sie mitmachen wollen und nicht gezwungen sind zu sagen, ich kann das nicht oder ich darf das nicht.
Ja, Teilhabe in Sachen Bildung ist auch eine ganz wichtige Sache. Wie erlebst du das denn? Sind die Bildungschancen von Kindern, deren Eltern weniger Geld haben, gleich? Wie würdest du das beurteilen?
Mitnichten sind die gleich. Wie ich schon erwähnt habe, die Kinder haben häufig keinen Ort, wo sie ihre Hausaufgaben vernünftig erledigen können. Das heißt, im Endeffekt machen sie ihre Hausaufgaben nicht richtig. Das heißt, sie können am nächsten Tag nicht richtig lernen und das führt wieder zu einer Abwärtsspirale, die dann am Ende dazu führt, dass die Kinder nicht vernünftig ihren Abschluss machen können und dann landen sie im Niedriglohnsektor und so bleiben wir auf dem Niveau, auf dem wir sind, was Armut betrifft.
Welche Alternativen gibt es für Kinder denn im Freizeitbereich, wenn wenig Geld zur Verfügung steht? Hast du da Tipps für Eltern?
Ja, das ist schwierig. Also viele Kinder rotten sich dann eben zusammen und fangen dann an, Mist zu machen, weil sie müssen sich ja vor ihren Kumpels auch irgendwie profilieren und sind dann eben viel auf der Straße unterwegs. Ja, positiv wäre, sich tatsächlich Unterstützung zu holen. Und es gibt Unterstützung, aber das ist ein riesen Antragswust. Also wenn man, es gibt 5 verschiedene Arten an Geldern, die man beantragen kann, aber jedes muss einzeln beantragt werden. Und für viele Familien ist das eine Riesenhürde, weil sie die Formulare gar nicht richtig verstehen. Und also ich habe soziale Arbeit studiert und ich tue mich auch manchmal schwer mit diesen Anträgen, weil ich echt, also das ist so verkappt formuliert, das ist wirklich schwierig. Genau, und ja, oder eben über solche Institutionen wie uns oder wie Secondhand-Läden oder so kommt man häufig an Schuhe oder ähnliche Dinge, die man braucht, oder Inline-Skates oder sonstiges. Also da einfach die Kinder ausstatten, dass sie eine sinnvolle Art finden, sich zu beschäftigen und nicht nur das Handy. Viele Kinder sind unentwegt am Handy unterwegs.
Wenn die Anträge so kompliziert sind, wo kann man Hilfe finden?
Ja, bei Beratungsstellen, bei Sozialarbeitern, Diakonie, Caritas, immer guter Ansprechpartner. Ja. Da sind immer Menschen, die helfen und wir helfen da dann auch eben unterschwellig. Und für viele Familien ist es leichter, mich anzusprechen, weil sie mich kennen oder zumindest ihre Kinder mich kennen, als jetzt jemand ganz Fremdes. Und das ist immer ein Angebot, dann bei uns eben anzufragen, ob wir da helfen können.
Was glaubst du denn, wie wichtig ist es, mit Kindern darüber zu sprechen, dass man weniger Geld hat? Also ab welchem Alter verstehen denn Kinder, was Armut ist?
Die Kinder verstehen das sehr früh, aber keins der Kinder, die zu mir kommt und von Armut betroffen ist, würde sagen, ich bin arm, weil es immer noch jemanden gibt, der ärmer ist und man immer versucht, sich selber noch irgendwie so zu sehen, dass man eben nicht in diese Kategorie reinfällt. Und ich finde das aber auch gut, dass Kinder selber nicht vorgekaut kriegen, du bist arm, du bist nicht arm. Deswegen würde ich das auch niemals machen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass die ganze Schulklasse zu uns kommt und nicht nur arme Kinder, sondern alle. Die Kinder, die betroffen sind, kann man sehr schnell herausfiltern. Und gerade in diesem Jahr oder im letzten Jahr ist aufgefallen, dass viel mehr Einzelfallhilfen während der Kinderfestbarkirche vorhanden waren. Ich habe Winterjacken gekauft, ich habe Winterschuhe gekauft, weil da einfach Kinder waren, die keine vernünftige Jacke hatten. Und ja.
Und dann macht ihr das einfach, ihr unterstützt einfach. Wenn jetzt Eltern das hören, wie kann man das denn vielleicht trotzdem einem Kind erklären, warum man sich jetzt was nicht leisten kann? Was wäre denn dann ein gutes Wording, was du vorschlagen würdest und was kindgerecht ist?
Ah, das ist super schwierig, weil die Kinder nehmen es halt schon selber wahr, dass es nicht geht. Also wie ich damals eben mit diesem Taschenrechner zum Beispiel, ich habe das wahrgenommen, dass gerade Geld bei uns ganz viel Thema ist zu Hause und habe dann für mich schon gesagt, so, nee, brauchen wir nicht kaufen, ist in Ordnung, brauchen wir nicht. So, deswegen ist eigentlich super schwierig, mit den Kindern darüber zu sprechen, weil die Kinder auch das von sich weghalten wollen. Ja. Die wollen da gar nicht drüber sprechen.
Hast du mit deiner Mutter im Nachhinein dann mal drüber gesprochen?
Auch eher selten tatsächlich. Jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung habe ich drüber gesprochen mit ihr. Und sie hat das aber damals auch gar nicht so richtig wahrgenommen, dass das für mich so schwierig war, sondern sie hat versucht, alles möglich zu machen und das hat sie auch wirklich. Aber trotzdem ist man ja immer involviert und ist irgendwie Teil dieser Familie und kriegt das dann schon mit.
Die Bekämpfung von Kinderarmut, die stagniert in Deutschland seit einigen Jahren. Welche Maßnahmen müsste deiner Meinung nach die Bundesregierung denn umsetzen, damit armutsgefährdete Kinder nicht noch weiter an den Rand der Gesellschaft rutschen? Wie würden die aussehen?
Finanziell auf jeden Fall. Also es bräuchte auf jeden Fall eine Kindergrundsicherung. Vor 2 Jahren war sie fest im Koalitionsvertrag verankert. Dann ist sie wieder gekippt worden. Und wir fordern seit 2008 eine Kindergrundsicherung.
Einen Satz mal noch dazu. Was bedeutet Kindergrundsicherung? Können wir vorstellen, dass das nicht alle direkt auf dem Schirm haben?
Kindergrundsicherung bedeutet, dass wie das bedingungslose Grundeinkommen, das ja immer wieder in der Diskussion ist, dass es einen bestimmten Betrag X, der meiner Meinung nach sehr, sehr gut mit Familien und auch mit Menschen, die sich auskennen und nicht mit irgendwelchen Politikern, die genug Geld haben, abgestimmt ist. Weil es gibt ja so eine Art Warenkorb, was Menschen zum Leben brauchen. Ja. Und in diesem Warenkorb sind so diese ganz elementaren Dinge, die man zum Überleben braucht, aber dann überlebt man, dann ist das Leben nicht schön, dann überlebt man einfach nur. Und da braucht es einfach meiner Meinung nach noch eine Spezifizierung und eine gute Überlegung, wie viel das am Ende sein muss. Ich kann das auch nicht aus dem Hut zaubern, wie viel Geld es sein müsste. Aber was gegen Armut hilft, ist Geld. Also die Familien bräuchten einfach Geld.
Gibt es strukturell auch was, was man tun könnte?
Ja, das wird auch gerade getan tatsächlich. Vor allem in Mannheim werden gerade sehr viele Ganztagsschulen aus dem Boden gestampft. Also viele Schulen strukturieren gerade um und sind Ganztagsschule. Das heißt, das Frühstück ist abgedeckt, das Mittagessen ist abgedeckt und die Kinder sind den ganzen Tag über in der Schule gut beschäftigt. Das ist, finde ich, ein guter Schritt. Das ist ein erster Schritt. Aber es löst ja nicht das Grundproblem, sondern es löst ein Symptom. Das Grundproblem bleibt bestehen.
Seit dem 1. Januar diesen Jahres kriegen Eltern in Deutschland pro Kind 259 Euro Kindergeld, sage und schreibe 4 Euro mehr als vorher. Was hältst du von sowas?
Ja, das wird dann gerne so als Ausrede benutzt. Wir haben ja das Kindergeld jetzt erhöht, jetzt ist ja wieder gut. So, damit wurde die Kindergrundsicherung, als die gekippt wurde, wurde das damit so ein bisschen begründet. Da gab es nämlich dann ganze 5 Euro pro Kind mehr. Das, 5 Euro, also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Jetzt nochmal 4, das ist einfach viel zu wenig. Das ist, ja, es reicht nicht aus. Also, wenn ich von mir sagen darf, der Kindergarten meiner Tochter ist teurer als das Kindergeld vorhanden ist. Und das ist der Kindergarten, damit ich arbeiten gehen kann. So.
Was würde zivilgesellschaftlich helfen? Was kann die Gesellschaft tun, um die Kinder zu unterstützen?
Viele Kinder brauchen einfach einen erwachsenen Ansprechpartner. Viele Kinder brauchen jemanden, der für sie da ist, der ihnen zuhört und der aber vielleicht auch mal irgendwie eine Freizeitgestaltung mit ihnen macht. Was immer gut ist, ist solche Institutionen wie das Kinderkaufhaus. Es gibt in fast jeder Stadt gibt es Sozialkaufhäuser, Secondhand-Läden, sowas zu unterstützen, damit eben Familien für wenig Geld gute Sachen kaufen können. Weil gerade Kleidung und auch Spielsachen und Schulsachen sind wahnsinnig teuer, ja. Und da braucht es einfach Hilfe vor Ort und direkt Unterstützung, dass da was Günstiges erworben werden kann.
Auch ihr lebt von Ehrenamt und Spenden. Wie kann man euch gut unterstützen?
Wenn jemand ehrenamtlich unterstützen möchte, dann bitte gerne immer bei mir melden im Raum Mannheim. Wir haben einiges, wo man unterstützen kann. Und wir leben ausschließlich von Spenden. Ich bin die einzige bezahlte Kraft, die Kindervesperkirche stemmt. Und alles andere ist aus Spenden finanziert. Und da brauchen wir jedes Jahr so um die 60.000 Euro, um überhaupt das Ding auf die Beine zu stellen.
Unter kindervesperkirche.de findet man Infos zu dir und deiner Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Svenja Hausöhr war zu Gast bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.